Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenrisboard Games und...
mit mir, Phil, alias The Hobmeeple. Servus.
Hallo. Und keinen anderen.
Genau. Na, es ist wieder der Kern da, ja? Genau, der Brettgespräche-Kern ist am Start.
Und was sagt uns das? Wir machen eine gespielt.
Ja. Es kam mir doch einiges auf den Tisch. Bin immer noch am Abarbeiten von den Neuheiten. Und ich glaube, heute haben wir nur Neuheiten da, ne?
Ich glaube, ja. Bei mir auf jeden Fall, bei dir auch. Ja, bin ich ja schon mal gespannt. Ja, da würde ich ja sagen, wir starten sofort rein. Oder hast du sonst noch irgendwas?
Nein. Wie die Amerikaner oder die englischen Content Creator sagen, without further ado, let's start it.
Okay, dann darfst du natürlich auch sofort mit deinem ersten
Titel anfangen. Dann fange ich mit, ich glaube, dem schwächsten Titel für meiner drei Titel heute an. Das ist Seven Wonders Dice von Repos Production. Das ist ein Seven Wonders, was jetzt quasi ein Roll-and-Write-Format ist. Auf den ersten Blick sieht es auch echt cool aus. Du hast halt dein kleines Board, da hast du auch deinen Stift, was auch da schön ist. Das ist jetzt wirklich so eine Art Bleistift oder, sagen wir Bleistift. Und das kannst du nachher auch wieder abwischen. Also das ist jetzt nicht so ein, ist keine Tinte, sondern tatsächlich so ein Bleistift. War mal was anderes. Das war so mein erstes, okay, neu, cool. Dann hast du dann in der Mitte so eine kleine Würfelbox. Die kommt auch mit und ist quasi im Paket dabei. Und dann legst du Würfel rein, würfelst, stellst das Ding in die Mitte, machst den Deckel auf und dann können wir schon fast alle anfangen zu spielen, weil jeder sucht sich jetzt einen Würfel aus und je nachdem, wo der Würfel in dieser in diesem Schächtelchen liegt, gibt es dann etwa noch extra Kosten, die man zahlen muss. Und am Ende des Tages machst du jetzt hier nichts anderes, als auf deinem Tableau abzukreuzen, also bestimmte Bereiche abzukreuzen. Du hast auch da Weltwunder, du hast ein paar Gebäude, die du abkreuzen möchtest für Punkte, für verschiedene Boni. Du hast auch das Seven Wonders typische Militär, das hast du da entsprechend auch, weil die rechte und linke Seite sind Kasernen und auch die kannst du entsprechend, sagen wir mal, aufammunitionieren, dass du mehr Defense hast, also mehr Verteidigung hast, oder du kannst auch deinen Nachbarn zur rechten oder zur linken angreifen. Ja. Es ist tatsächlich, es möchte in eine Richtung Wohlfühlspiel gehen, indem man halt sagt, es gibt halt einer, der würfelt und dann darf jeder einen Würfel aussuchen, aber du lässt die Würfel drin, du nimmst sie nicht raus, du verknappst es halt also nicht für die anderen. Heißt, jeder könnte theoretischerweise den gleichen oder auch praktischerweise den gleichen Würfel nutzen. Heißt, da hast du nicht irgendwie dieses Wegnehmen, was schon ein Kritikpunkt für mich ist, weil genau das war Seven Wonders ja eigentlich, dass du jemand anders was wegnimmst. Das haben sie so ein bisschen hier weggenommen. Also sie haben es eigentlich familienfreundlicher gemacht. Und du hast auch da wieder die Gebäude, die musst du natürlich zahlen in Ressourcen. Diese Ressourcen sind jetzt Dinge, die du einfach auf deinem Tableau ankreuzt. Da musst du aber nur einmal, sagen wir mal, Holz als Würfel genommen haben, darfst dann ankreuzen, dass du eben Holz jetzt hast. Und dann hast du dieses Holz für immer. Und wenn du dann noch nachher einen anderen Würfel hast, was weiß ich, Stein, kreuze den an. Und wenn ein Gebäude jetzt sagt, ich brauche zwei Ressourcen, dann sagt er einfach nur, ich brauche nur zwei Ressourcen, ist egal welche. Also du könntest auch ein Gebäude bauen mit Glas und Pergament. Ja, das wäre dem Gebäude wurscht, aber dann darfst du es entsprechend abkreuzen. Und am Ende des Tages ist es eigentlich nur ein Rennen dahin, dass man eben so viel wie möglich kreuzt und Gebäude fertigstellt und damit irgendwie die Punkte oder Siegpunkte machen möchte und dann entsprechend gewinnt. So, ich habe es jetzt nur mal ganz kurz abgekürzt. Am Ende des Tages würfeln, abkreuzen. Also typisches Roll and Write, genau. Mir hat das tatsächlich nicht so gefallen. Also es ist, sagen wir mal so, ich bin ein großer Seven Wonders-Fan. Das Spiel hat aber eins in mir wieder hervorgerufen. Das alles, was gesagt hat, ach schade, das ist jetzt nicht so wie bei Seven Wonders. Dieses, ich kann eine Karte jemanden wegnehmen. Diese, ne? Seven Wonders ist ja, du kriegst ein Set an Karten und dann draftest du. Und du musst dann halt immer dich für eine Karte entscheiden und den Rest geht weg. Vielleicht siehst du es wieder, vielleicht nicht. Und das ist etwas, was hier komplett rausgenommen ist. Aber das ist das, woran ich mich dann sofort wieder erinnert habe. Und das Spiel hat dazu geführt, dass Seven Wonders da ist, dass ich wieder Seven Wonders gezockt habe und mich echt wieder super wohl gefühlt. Und das wird definitiv öfter auf den Tisch kommen müssen, weil Seven Wonders einfach ein cooles Spiel ist. Das Dice wird bei mir aber weniger auf den Tisch kommen. Das ist für mich so ein Auszugskandidat tatsächlich im Moment. Also möchte man das mit jemandem spielen, der noch nicht gespielt hat, kann man das durchaus spielen. Sie ist schön, die Würfel sind schön, ne? Sie haben auch ein bisschen größer, haben eine schöne Haptik etc. Passt alles. Das ist jetzt etwas für jemand, der reinkommt, sicherlich ganz schön. Für alte Hasen, ja, die werden wahrscheinlich eher zum Original greifen wollen. Also ja. Ich glaube, da würde ich es auch schon belassen. Hast du es denn gespielt?
Ich habe es nicht gespielt, nein, das habe ich ausgelassen, obwohl ich ja eigentlich sehr großer Roll and Ride-Fan bin.
Ich mag ja, das ich ja auch. Gern.
Aber das hat mich irgendwie nicht angesprochen, aber da muss ich auch sagen, bei Seven Wonders bin ich immer bei der Duell-Variante geblieben und habe nie irgendwie mir ein anderes geholt, auch das Große nicht. Und ich habe das zwar mal mitgespielt, aber jetzt nie irgendwie so, dass ich das mir selber geholt habe. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht so angesprochen. Die Familienvariante fand ich ganz cool, weil die geht gut mit meinem Sohn, der liebt die. Also der mag das wirklich sehr gerne, muss ich sagen.
Und ja, du meinst Seven Wonders Architects,
genau. Genau, Seven Wonders Architects, genau. Und
das war auch ein schönes Spiel, ja.
Genau, das ist so ein Spiel, was ich mir dann vielleicht wirklich nochmal irgendwann holen werde, weil das habe ich selber nicht, aber immer wenn wir es irgendwo in der Ausleihe sehen, müssen wir spielen mit meinem Sohn, weil der mag das wirklich gut gerne. Aber das hier hat mich jetzt nicht angesprochen. Also, nö. Obwohl, ja. Wie gesagt, ich mag War and Rights und jetzt, wo du es jetzt noch gesagt hast, wird es mich wahrscheinlich noch weniger ansprechen.
Ja, es ist, wie gesagt, es verliert daran, wie ich finde, dass du halt gefühlt machen alle dasselbe.
Ja.
Und da ist nicht so viel Varianz entsprechend drin, ne? Und ja, ich meine, es tut niemandem weh, das Spiel, aber so bei der Masse an Spiele, die es da draußen gibt, ist das vielleicht jetzt nicht das Nonplus Ultra. Daher wäre mein Rating an der Stelle tatsächlich eine 5. Mhm. Ne, BGG ist halt einfach Mittelfeld, take it or leave it. Ich glaube, das trifft es an der Stelle ganz gut.
Oh, genau. BGG selber gibt eine 6,4.
Genau. Na, das wird nicht dabei bleiben, nehme ich an. Aber
ja, wahrscheinlich sind auch genau. 404 Leute.
Ja. Aber am Ende des Tages, Seven Wonders, 2 bis 7 Personen, also Seven Wonders, da ist Verzeihung, 2 bis 7 Personen, 25 bis 30 Minuten, ab 10 Jahre kann man auch sicherlich auch früher am Anfang, also ab 8 kannst du das sicherlich auch schon spielen. 2,5 von 5, das hat sich definitiv nicht danach angefühlt von der Komplexität. Ich würde es leichter setzen. Designers Antoine Bozard, der ja auch das ursprünglich Seven Wonders gemacht hat und rausgekommen bei Repos Productions. Genau, das wäre mein Einser. Jetzt bist du dran.
Ja, jetzt kommt mein Spiel und das Spiel, was es sehr häufig schon gab und jetzt in einer neuen Variante erschienen ist, Top Ten. Ich meine, Top Ten habe ich damals schon gespielt. Es gab es ja in der normalen Variante, dann gab es das in der 18-Plus-Variante und jetzt ist es in der Top-10-Adventures-Variante rausgekommen. Und im Grunde genommen machen wir hier schon ähnlich, also der Aufbau ist ähnlich. Es gibt einen Teamkapitän, wir gucken, wie viele Leute mitspielen und es müssen ja immer mindestens 4 Leute sein, sonst kannst du das Spiel ja nicht spielen. Dann ziehst du dementsprechend Plättchen, wo ein Einhorn oder ein Kackhaufen drauf ist und das ist immer die Anzahl der Leute, die mitspielen. Und für jeden Fehler, den wir machen im Spiel, gibt es ein Kackhäufchen. Und wenn wir nach 5 Runden keine Einhörner mehr liegen haben, verlieren wir. Haben wir noch ein Einhorn liegen, haben wir gewonnen. So, darum geht es eigentlich. Und im Grunde genommen versucht man es natürlich immer besser zu machen und weniger Kackhäufchen da liegen zu haben. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber
Ja. Aber es geht ja eigentlich gar nicht darum, finde ich.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich geht es immer nur um dieses Einschätzen, weil bei Top Ten, jetzt bin ich schon wieder bei Seven Wonders, guck mal, schon weitergegangen. Bei Top Ten ist es so, dass es gibt einen Teamkapitän, der teilt Zahlen von 1 bis 10 aus. Hier bei Top Ten Adventures ist es so, du hast ein Adventure, was du vorliest, von 1 bis 5. Und das baut aufeinander auf. Das ist nämlich das coole Neue. Damals war es so, du ziehst eine Fragenkarte, du stellst eine Frage, schätze dich ein, zum Beispiel, wie gut machst du Pfannkuchen? Und dann von 1 bis 10. So, 10 ist, du machst super Pfannkuchen. Und 1 ist, du hast das Wort Pfannkuchen noch nie gehört. Und das musst du halt pantomimisch in dem Fall vielleicht darstellen. Oder du musst es erklären. Also du musst es halt dann irgendwie einschätzen. Und das ist halt das Lustige dabei, weil jeder versucht ja, seine Zahl irgendwie einzuschätzen. Bei 1 und 10 funktioniert das ja noch ganz gut, weil du ja entweder super schlecht oder ganz gut bist. Kriegst du aber eine 5, dann musst du ja Mittelding finden. Kriegst du eine 6, dann musst du natürlich besser sein als das Mittelmaß. Und du weißt ja nicht, was die anderen haben. Und das ist halt das Coole daran, weil jeder versucht in dem Teamkapitän, der danach die Einschätzung vornehmen muss, das so rüberzubringen, dass er weiß am Ende, welche Zahl hast du vor dir liegen. Und das ist gar nicht so einfach, weil manche überschätzen sich da maßlos, muss ich sagen, und geben dann da die tollsten Ideen und sagen, oh, ich kann das super perfekt, obwohl sie nur eine 9 haben. Und dann weiß nicht mehr, wer die 10, was sie sagen soll, zum Beispiel. Das ist halt, du musst es ja dann übertreffen können irgendwie. Oder die 10 ist vielleicht nicht drin, weil wenn nicht alle mitspielen, sind ja nicht alle Zahlen im Spiel. Und das ist halt, dann wird es schwierig. Und dann muss der Teamkapitän von der kleinsten bis zur höchsten aufsteigend sozusagen einsortieren. Für jedes, was falsch ist, also sprich, wenn du sagen wir mal, du hast eine 3 gelegt und der nächste ist eine 2, dann bist du ja drunter, kriegst ein Kackhäufchen. Bist du richtig, geht's einfach weiter. So, und das machen wir einfach die ganze Zeit, bis alle durch sind. Und dann wird halt geguckt, sind wir noch im Rennen oder sind wir raus? So, und das, der Clou hier bei diesem Top 10 Adventure ist es einfach, du erzählst eine Story dahinter. Der Kapitän wechselt natürlich jede Runde, ne? Es geht trotzdem weiter. 5 Leute können dann sozusagen mal Kapitän sein und lesen dann diese Story vor. Hier war jetzt zum Beispiel mal auch eine Story über Harry Potter, ist hier jetzt zum Beispiel auch drin. Ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht oder wie es weitergeht, weil das ist ja das Lustige daran, dass man nicht darauf vorbereitet ist. Aber dann musst du dann halt, du kommst zum Beispiel nur am Anfang, du kommst zu der Schule, bla bla bla, schätze dich ein, wie gut bist du oder nicht, was auch immer. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber solche Sachen ist das dann. Und das, zum Beispiel bei meinem Sohn, kommt das super gut an, muss ich sagen. Es ist ja ab 14 plus, mein Sohn ist ja erst 11 in der Hinsicht, weil da sind ja auch manchmal Fragen drin, die vielleicht nicht ganz jugendfrei sind. Und da fand ich aber das Coole dran, weil die Kunst war es. Alle am Tisch saßen mit meinem Sohn da am Tisch und haben sich angeguckt, ja, wie erklären wir das jetzt jugendfrei? Und dann haben sie wirklich alle versucht, das jugendfrei rauszukriegen. Und mein Sohn war nämlich der Teamkapitän und musste die dann alle einschätzen. Und das war richtig cool, weil er hat es dann sogar richtig hingekommen, obwohl alle anderen nur an versaute Sachen gedacht hatten in dem Moment. Aber sie haben es trotzdem so versucht, dass es hinkam. Und das, liebe Grüße gehen raus an Jeanette und Marcel.
Ah, ja, dann kann ich nochmal. Genau. Gott sei Dank war ich nicht dabei.
Ja, genau, deswegen. Ja, und das ist das Spiel eigentlich. Und das macht super viel Spaß. Also mal vorher spielt man super schnell. Ne, weil du das in der Runde eigentlich gut machst. Gut, es kommt immer auf die Gruppengröße an, aber es ist super lustig, was die Leute sich dabei ausdenken, finde ich. Und ich mochte schon den Vorgänger sehr gerne, den ist aber bei mir nie eingezogen, aber Top 10 Adventures musste ich mir unbedingt angucken und da hast du so einen kleinen Schuber und ziehst diese Karte immer weiter raus und dann kriegst du halt die Fragen immer mehr dazu. Dadurch gibt es dann dieses Adventure. Ja, und es macht wirklich viel Spaß. Ich hatte das jetzt auch schon zu mehreren Treffen oder so mitgenommen und wir haben alle sich kaputt gelacht. Vor allen Dingen steht dann da auch drauf, erkläre es oder mache Pantomime.
Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich bin ein großer Fan von Top Ten. Das kannst du wirklich zu so vielen verschiedenen Veranstaltungen mitnehmen. Ja. Sei es jetzt wirklich Brettspielveranstaltungen, ne, so absackermäßig oder wenn es zu später Stunde schon ist, weil das schon auch lustig, wenn, ne, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Oder es, ne, geht aber auch nüchtern so gut wie betrunken. Ja, ja, aber genau. Für mich war das Top Ten war halt für mich tatsächlich auch mit Kollegen, ne? Also was weiß ich, Teamabend und dann nimmt man sowas mit. Das ist schon durchaus lustig, weil wirklich auch die Nicht-Spieler hier sofort rankriegst. Ist weil so. es ist eine Frage, die kann, ne, die kann so trivial sein, wie man möchte, aber dieses Einschätzen, ich muss mich gegenüber anderen einschätzen, mit meiner Zahl oder da irgendwie da drunter oder da drüber zu gehen, das animiert die Leute relativ schnell, und weil die Regeln einfach so verdammt einfach
das
sind.
Stimmt. Ja. Nee, das ist bei uns auch. Da waren zum Beispiel, sind ja auch so Sachen drin, aus älteren Top Tens oder so, nur mal als Beispiel, wie gut kannst du auf dem Besen fliegen, und mach das mal pantomimisch nach. Das ist, dann wird's lustig, wenn sie dann alle durch die Küche oder so hüpfen oder so. Das ist schon richtig cool. Und so ähnlich ist das hier auch, nur halt als Geschichte aufgebaut. Und deswegen ist eigentlich dasselbe wie sonst, nur halt ein bisschen schöner strukturiert und macht weiterhin genauso viel Gaudi, muss ich sagen. Das macht einfach trotzdem so viel Spaß. Deswegen, ja, für mich bekommt das eine 8, muss ich sagen. Für ein Partyspiel finde ich, das ist gut. Sehr gut sogar. Hat auf BGG eine 7,8. Sind 4 bis 9 Spieler. 30 Minuten Spielzeit. Kann auch, wenn es sehr lustig ist, auch ein bisschen länger dauern. Je nachdem, ob drüber diskutiert wird. Ab 14 plus. Ja, Schwierigkeitsgrad 1. Weil, wie du schon sagtest, das kann jeder mitspielen. Ja, und Designer ist Aurelier Picolet, da bist du wahrscheinlich wieder. Und Laura Michaud ist Artist und ist im Deutschen bei Asmodee erschienen. Genau. Und sonst bei, das wusstest du, bei Wen Repos Production, ne? Genau.
Müsste Repos sein, ja.
Genau. Ja, also das auf jeden Fall für, vor allen Dingen jetzt kommt ja Weihnachtszeit und Silvesterzeit, dafür ist das Spiel super. Muss man wieder sagen. Diese Party-Dinger gehen da ja immer. Da hast du ja auch viele Leute, die nicht so gerne
absolut
spielen.
Absolut, ja.
Und das geht. Ja, gut. Dann bin ich damit durch. Dann darfst du dein nächstes.
Sehr schön. Dann streue ich doch gleich noch ein kleineres Spiel dazwischen, was mich sehr überrascht hatte. Und zwar rede ich von Behind. Behind hat auch die As d'Or gewonnen. Das Kennerspiel, also ein Kennerspiel Pendant von Frankreich quasi. Kennerspiel des Jahres, Pendant ist von Frankreich, genau. Und das ist ein Puzzle-Rätsel-Deduktionsspiel. Ja, ich glaube, das ist ziemlich die Mischung. Oder Plättchen-Legespiel, kannst du auch noch sagen.
Ja, das ist ein Plättchen-Legespiel, hätte ich jetzt auch was gesagt.
Und zwar kommt die Box mit drei Rätseln. Und diese Rätsel bestehen einfach nur aus Puzzleteilen, aber nicht Puzzleteilen, ne, mit den, also nicht dieses klassische Puzzleteil, sondern eben viereckige Teile. Und die wirst du miteinander kombinieren, sodass du eine logische Erklärung bekommst für das, was passiert ist. Das klingt jetzt total wobbly, aber wackelig, ja. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich, der erste Fall ist der Raub, und dann versuchst du, den Raub nachzustellen, also die ganzen Informationen, die auch der Polizei vorlagen, und die versuchst du in Kontext zu bringen, ne? Wo war wer, zu welcher Zeit, wann, wo, wer und wer von den verschiedenen Personen ist denn ein Verdächtiger oder wer ist der Hauptverdächtige? Das sind alles so Dinge, die du dann entsprechend dir logisch durch dieses Puzzeln logisch zusammenziehen kannst. Und du machst dir dann quasi so ein Viereck, das puzzelst du vor dich hin, bis du dann quasi das Gesamtbild hast.
Ein Rechteck, ne?
Ein Rechteck, was habe ich gesagt?
Viereck. Deswegen.
Ja. Ein Rechteck.
Ja.
Und zur Überprüfung, ob das alles richtig ist, musst du dann alle Teile am Ende des Spiels quasi umdrehen, und dann gibt es da ein Gesamtbild, also wirklich ein Bild. Das eine ist quasi das logische Gesamtbild, auf der anderen Seite hast du ein Bild, und wenn das richtig da liegt, dann hast du es einfach richtig gelöst und richtig gemacht. Und das trägt tatsächlich relativ schön übers Spiel. Also ich fühlte mich da tatsächlich wirklich sehr stark gechallenged. Die drei Aufgaben, die drin sind, die haben es auch in sich. Also die erste ist noch gefühlt relativ einfach. 2-3 war schon, also gerade der zweite, da hat sich bei mir schon fast nach Arbeit angefühlt, oder für mich fast nach Arbeit angefühlt. 3 war definitiv auch so komplex. Ist definitiv ein Kennerspiel, das werde ich jetzt nicht mit jemandem spielen, der noch nie gespielt hat. Vielleicht würde ich es spielen mit jemandem, der sehr gerne knobelt oder Rätsel löst, weil dann wirst du den auf jeden Fall abholen. Ich würde jetzt aber sagen, es ist jetzt kein typisches Brettspiel per se, wo du sagst, okay, ich lege da irgendwas hin, so à la Carcassonne und baue mir eine schöne Landschaft zusammen. Nein, das ist tatsächlich eher in die Rätselecke zu ziehen. Und das macht's echt verdammt gut. Du bist da auch lange beschäftigt, also beim ersten Fall bist du so mit 40 Minuten bis eine Stunde, der zweite Fall dauert auf jeden Fall über eine Stunde, der dritte Fall nochmal 1,5 Stunden und bist schon auf jeden Fall gut bedient mit dem, was in dieser Kiste ist.
Ja, viel also, Spielzeit hast du.
Ja, also das fand ich echt cool. Ich würde es, steht zwar drauf, also eine Person plus kannst du es spielen. Ich würde sagen, so 2 Personen ist wahrscheinlich das Beste, weil da am Ende des Tages auch manchmal, ne, manchmal ist man ja dann in seinem Rabbit Hole oder mit seinem Tunnel und kommt nicht mehr aus der einen Ecke raus. Das ist immer ganz gut, wenn noch jemand anderes dir nochmal einen anderen Blickwinkel gibt, um es zu lösen. Kannst aber, wie gesagt, kannst es wunderbar auch alleine spielen oder eben auch mit mehreren Leuten.
Aber ganz viele würde ich auch nicht, weil sonst
dann
fingern sich da alle zwischenrum und so, weiß ich nicht.
Genau. Aber 2 Personen, also bis 3 würde ich gehen, kann man das schon machen.
Ja, das geht.
Genau. Mich hat es total überrascht, ich will dich auch nicht spoilern, weil soll jeder für sich erleben, das ist echt cool gemacht. Für mich tatsächlich ein Highlight an der Stelle, obwohl es sich bei dem einen oder zweiten Fall ein bisschen nach Arbeit angefühlt hatte. Es war aber mal erfrischend was anderes, es hat mich tatsächlich überrascht. Ich bin ja ein großer Unlock-Fan und das geht in die Richtung, aber macht es trotzdem nochmal anders. Und das fand ich echt cool. Auch dieser Kniff, dass du halt sagst, okay, bin ich jetzt richtig? Habe ich das alles richtig gemacht? Und du drehst alle Teilchen am nächsten Ende um. Das ist natürlich nervig, weil du musst sie dann alle umdrehen. Und du spielst halt auf dem Glastisch, den habe ich leider nicht, aber da könntest du unten schauen. Aber auf jeden Fall, das war auch nochmal so ein schönes Ding. So, habe ich es richtig? Ja, war auch cool. Und ja, das kann ich definitiv empfehlen. Hat super gut gefallen. Hast du es gespielt?
Ja, habe ich. Ich kann jetzt nicht die ganze Lobhymne mitgehen, aber ansonsten habe ich es auch gespielt. Ja, von der Optik her, ja, finde ich es ganz cool. Also die Bilder, die dadurch entstehen, wenn du es dann umdrehst, sehen super top aus. Also muss ich sagen. Und es ist alles handgezeichnet, muss man auch sagen. Deswegen, ne, das ist keine KI-Mist und Dings. Also super. Da bin ich auch voll dabei. Was ich halt hatte, weil ich ja, obwohl ich Exit spiele, Unlock jetzt erst wieder angefangen habe, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen, das spiele ich ja jetzt erst wieder, kommen wir später zu, hat mich der erste Fall sowas von fertig gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen wollte. Ich meine, man konnte ja auch die Demo, hätte man ja online spielen können, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, hätte ich mal machen sollen, weil das hat mich so fertig gemacht, dass ich da am Anfang nicht wusste, was ich tun soll, so richtig, ne? Wo fange ich an? Ich meine, das hast du ja manchmal bei den professionellen Exit-Spielen und so auch, ne? Du wirst einfach reingeworfen, mach mal, such irgendwas. So, hatte ich hier nicht. Also ich hatte hier irgendwie so, ja, wo soll ich suchen, was soll ich machen, ne? Das ist bei mir immer so ein bisschen. Dann haben wir das auch hin und her gepuzzelt und irgendwann haben wir es dann auch hingekriegt, ne? Man kam irgendwann, es war schon sehr schlüssig und man kommt dann auch da drauf. Was wir immer am Ende dann noch machen, wenn wir es dann fertig haben, ne? Gucken wir uns trotzdem mal diese ganzen Dings an. Es gibt ja da auch immer
die Hilfekarten.
Die Hilfekarten. Hier muss ich sagen, die Hilfekarten sind nicht wirklich Hilfen teilweise. Die sind nicht schlecht, aber sie erklären dir nicht das gesamte Puzzle. Und dein Ziel ist es ja, du sollst das am Ende komplett fertig haben. Das heißt, die Hilfekarte schafft es aber nicht. Also wenn du nur nach den Hilfekarten gehen würdest, würdest du das Puzzle nicht fertigstellen. Ist so.
Ja, definitiv. Also ja, ja. Es gibt dir nur quasi so eine kleine Richtung
an. Genau, es gibt dir
quasi eine Richtung, eher so ein kleines Anstupsen in eine Richtung, aber den Weg musst du auf jeden Fall selbst gehen.
So oder so, ja, genau. Und das heißt, wir hatten dann am Anfang beim ersten, später dann nicht mehr, aber beim ersten hatten wir dann noch ein paar Fehler drin, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir machen sollten. Bei den anderen, aber das stimmt schon, das zweite fand ich auch schon ein bisschen schwieriger als das danach, muss ich sagen. Obwohl ich die Zeichnung cool fand mit diesen Comicfiguren. Aber okay, das ist wieder eine andere Sache. Die Optik, sehr cool. Was mich halt als einziger, aber das ist mein persönliches Problem, das hatte ich dir aber ja auch schon mal gesagt, das mit dem Umdrehen, wenn die alle auseinandergefräselt werden, weil das ist für mich ein Puzzle. Und wenn du die dann umdrehst, dann verschiebst du diese vier Ecke wieder und so. Klar, das ist so eine Kleinigkeit, aber für mich als Monk ist das so eine Sache, da kriege ich die Krise, wenn das dann unordentlich auf dem Tisch liegt wieder und du das nicht so richtig schön umdrehen kannst. Da hatte ich in dem Moment dran gedacht, ich hole mir Puzzlekleber, klebt das alles und drehst dann um. Da wäre ein Glastisch, wie du gerade sagtest, gar nicht so schlecht.
Ja,
aber das ist ein persönliches Problem und hat das Spiel ja nicht schlechter gemacht, also aus dem Grund.
Für mich aber tatsächlich einer der Überraschungen von diesem
Jahr. Ja, das ja.
Also das auf jeden Fall, ich hatte es gar nicht auf der Uhr und das ist echt ein cooles Ding.
Die Demo-Version gab es ja auch da bei denen am Stand zum Spielen, ne? Das hatten wir ja auch ein bisschen. Also meine Frau mag es sowieso, weil es Puzzeln ist. Puzzeln liebt sie ja.
Aber nutzt das, ne? Also nutzt das, dass ihr auf die Webseite gehen bei Strohmann, kannst du das einmal auch einfach probespielen, ne? Das ist dann eine kleine Demo und dann hast du zumindest mal diese Idee, wie das funktioniert, ohne einfach das Geld auszugeben, weil es ist ja nicht immer möglich, gerade bei Brettspielen. Aber da hast du halt diese Möglichkeit. Also geht da mal draußen. Wir werden euch das auch noch mal in den Shownotes verlinken, weil das ist echt, also für mich ein kleines Highlight. Ich gebe dem Spiel auch eine 8 von 10. Ah. Genau.
Hast du das in Insert gesagt? Weil das ist ja auch richtig cool mit diesen kleinen Fächern, die du dann aufmachst und dann die Karten auch rausholst.
Ja, also das, aber das,
cool.
das ist auch cool. Also da gibt es keine Plastiktütchen da drin, also bis auf das Plastik um die einzelnen Karten, Hilfekarten, aber die einzelnen Felder sind quasi in Karton gepackt und das ist kleinen Schubfächern, das war schon ganz, haben sie ganz nice gemacht, genau. Ja,
also Design kriegt von mir auf jeden Fall, würde von mir auch eine 8 bis 9 kriegen. Ja. Spielerisch würde ich wahrscheinlich ein bisschen weiter drunter gehen, aber...
Genau. Also, Behind 45 bis 90 Minuten ab einer Person spielbar, 10 Jahren. Komplexität 2,2 von 5. Würde ich tatsächlich, ja, es ist nicht kompliziert, das Spiel zu lernen, aber dieses Knobeln, das ist definitiv schon eine Herausforderung. Ist von Cédric Millet, Artist ist oder sind Maud Chamel, Pierrot und Martin Feedback. Und rausgekommen im Deutschen ist es bei Strohmann Games. Ah. Sehr gut, dann bin ich schon durch mit meinem zweiten.
Ja, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten und das ist Querfeldein. Und Querfeldein gehen wir wandern. Wir versuchen Wanderrouten zu machen, bevor uns der Blitz trifft. Na, eigentlich bevor es regnet, aber der Blitz symbolisiert halt das Ganze.
Ja, schön.
Ja. Es heißt auf... Ich glaube, es kommt auf Französisch. Refuge. Das kann sein. Also wenn ich jetzt den Namen lese, würde ich sagen...
Ist ja von Bombix, ne? Bombix ist ja, glaube ich, ein Französischer.
Oder Belgisch, da bin ich mir nicht so sicher. Aber kann auch Französisch sein.
Ja. Let me check. Und wenn ist es der französisch-belgische Teil.
Genau. Ja, in diesem Spiel, alleine vom Artwork, hat es mich sehr angesprochen. Also es sieht schon sehr schick aus. Das hat halt so ein bisschen ja malerischen Hintergrund. Also so ein bisschen überzeichnet und so. Ich fand es sehr schön. Also so ein bisschen herbstliche Farben sind da drin. Ja, im Grunde genommen, was ist es? Es ist ein runtergebrochenes, es ist ein Backbuilder. Also wir haben, jeder kriegt ein Beutelchen mit seiner Farbe und wirft dort Startplättchen rein. Diese Plättchen sind dann symbolisieren dann unseren Wanderweg. Wir ziehen nämlich einzeln dann alle zusammen immer zwei Plättchen aus diesem Beutel raus und halten sie versteckt erstmal vor den anderen, bevor wir dann sagen, alle gleichzeitig die aufmachen und dann legen die vor uns. Dann dürfen wir eins von den zwei Plättchen aussuchen und in unserem Wanderweg legen. Dort können Tiere sein, die wir auf unserem Wanderweg entdecken. Oder es sind halt einfach eine Sonnenbrille, ein Kompass oder halt so eine Schafherde. Da bekommst du dann halt ja Wanderschuhe für. Diese Wanderschuhe sind sozusagen die Währung hier. Das sind dann einfach so Token, die aussehen wie so Schüchen. Die bekommst du als Token dann zu dir. Und dann darfst du nach deiner Route, dürfen alle gleichzeitig, dürfen kaufen. aus einer Auslage. Es gibt eine festgelegte Auslage. Das sind drei Wanderrouten, die hier vorgegeben sind. Das ist der Blumenwiesenzauber im Schatten des Waldes und die Bergtour. Man kann aber auch selber welche machen. Man muss aber immer 8 Karten dann auslegen. Das sind immer 4 Karten, wo du neue Schuhe für bekommst oder neue Karten ziehen oder Plättchen auslegen darfst. Oder wo du Tiere mitbekommst, also sprich Tiere auf deiner Wanderung siehst. Diese Tiere haben unterschiedliche Wertungen. Wenn du sie raus dem Beutel ziehst, bekommst du erstmal einen Wert, der schon draufgedrückt ist. Das ist immer mit Herzchen so symbolisiert. Das sind immer die Siegpunkte. Dann bekommst du schon mal die Punkte für das Tier selbst. Danach drehst du es um und dann hast du halt das Tier da drauf. Und jetzt kommt nämlich der Clou bei diesem Ganzen. Wir wollen natürlich trocken nach Hause kommen. Und das heißt, wenn wir haben, jeder hat 2 Gewitter in seinem Beutelchen. Wenn wir, und dann gibt es halt auf der Leiste so und so viel Gewitter dürfen da sein. Dann kommt es zum Regenerguss sozusagen und dann sind wir nass und haben die Wanderung nicht geschafft. Nass ist doof. Wir wollen keine Tiere mehr sehen. Wir versinken im Matsch. Wir müssen Füße dafür ausgeben, damit wir wieder zurückgehen können. Das heißt, damit verlieren wir auch Geld. Das ist alles blöd. Also müssen wir selber rausfinden, wann gehen wir zurück. Das heißt, wir haben auch ein Häuschen in diesem Beutel und wir können anstatt eine Karte aus dem Beutel zu ziehen, das Häuschen ziehen. Und wenn wir das Häuschen rauswerfen, heißt es, wir gehen nach Hause. Egal, was dann kommt, dann gehen wir einfach. Weil immer am Ende der Runde wird erst halt das Gewitter ausgelöst, wenn es dann da wäre. Dann wandern wir den Weg komplett zurück über die Wiese, kriegen wir halt nichts, weil da haben wir ja schon Punkte und Wanderfüße für bekommen. Aber für jedes Tier, wo wir dann drauf kommen, das beobachten wir dann noch, weil es ist ja nicht nass und es ist alles trocken und wir können die Tiere noch beobachten, bekommen wir halt nochmal Siegpunkte und können dadurch nochmal weiter vorrücken. Und dann bis zum Haus. Da müssen wir halt so lange warten, bis alle anderen auch gepasst haben. Da wird alles wieder im Beutel gelegt. Wir dürfen halt eins von den schwächeren Plättchen rauswerfen, damit wir halt das ein bisschen ausdünnen. Das ist ein bisschen wie beim Deckbuilding-System. Werden wir vom Regen erwischt, dürfen wir nichts rauswerfen, dann haben wir den ganzen Müll weiterhin in der Tasche und die Gewitter kommen sozusagen alle wieder zurück, wenn wir alle wieder neu anfangen. Dann wird symbolisiert, was ich auch sehr putzig fand. Wir haben so eine kleine Weide und darauf sind Schafe. Und du legst jedes Mal, wenn eine Runde vorbei ist, ein Schaf dazu. Bis da 5 Schafe sind, dann ist die letzte Runde und danach ist dann Feierabend. Und
dann gibt es halt eine Vermehrungsphase?
Nein, überall Krikul. Das nicht. Aber sieht trotzdem putzig aus. Und dann gucken wir halt, wer am weitesten gekommen ist. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Es ist sehr seicht, muss man sagen. Es ist kein schwieriges oder hochtrabendes. Aber was ich sehr cool finde, ist, du kannst die Kids vor allem, weil es ist ja auch ein Familienspiel, es ist ja ab 8. So. Du kannst die Kinder, vor allem meine oder so, kannst sehr gut daran bringen an dieses Backbuilding mit, ich pimpe mein Deck weiter auf, weil du kaufst ja auch dann sozusagen neue Plättchen, die dann stärker sind und vielleicht noch besser sind. Klar, der Glücksfaktor ist ein bisschen wie bei Quacksalber, ne? Ziehst du jetzt die weiße oder ziehst du halt ein Gewitter? Wenn du ein Gewitter ziehst, dann musst du das Gewitter auslegen und musst die zweite Karte spielen. Ziehst du 2 Gewitter, hast du halt Pech, ja, darfst du halt nichts Neues mehr ziehen. So. Dann hast du auch jede Rundenende wird von einem Sonnenstapel wird dann aufgedeckt. Entweder ist da eine Sonne drunter. Das sind dann Multiplikatoren für bestimmte Karten oder Plättchen oder auch ein Gewitter. Dadurch schreitet das Gewitter voran und du weißt, es ist halt sehr glückslastig, wann werden wir vom Wetter überrascht. Und das musst du halt voraussehen in der Hinsicht dann schon. Ah, komm, es könnten noch mindestens ein Gewitter jetzt kommen, ziehe ich vielleicht lieber ein Häuschen. Das könnte ja dann schief gehen. Ja, hat uns sehr gut gefallen. Vom Artwork gefällt es mir sowieso sehr gut, muss ich sagen. Aber, jetzt kommt das Aber.
Ich hatte es gehofft.
Ja. Familientechnisch ist es auf jeden Fall super. Aber es ist zu glückslastig und es kann sehr frustrierend werden. Weil wir hatten ja gespielt und wir sind nicht weit gekommen mit diesem Weg, weil wir immer ein scheiß Gewitter gezogen haben. Klar, es ist ein bisschen wie bei Quacksalber, umso mehr du reinwirfst, umso weniger wird das Gewitter kommen, statistisch gesehen. Aber wenn du Pech hast, kommt es trotzdem jedes Mal. Und wir hatten, glaube ich, jedes Mal maximal 3 bis 4 Wege da ausgelegt und da kam schon wieder ein scheiß Gewitter. Und das ging einem wirklich frusttechnisch auf Nerv, muss ich sagen. Da haben sie es auch ein bisschen übertrieben, weil es ist dann auch bei diesem Wetterkarten, sind 8 Stück, sind 4 Sonnen, 4 Gewitter noch dazu. Und jeder hat ja noch 2 Gewitter in seinem Beutel. und du spielst nur 5 Runden. Also es war statistisch gesehen, war das schon sehr hart dran mit Dings. Wir sind auch nicht weit gekommen, obwohl es am Anfang klingt, oh ja, super, du kannst mit Tieren hier 10 Punkte machen, da super. Wir sind nicht weit gekommen auf diesen Wegen immer. Deswegen, aber meine Tochter hat es geliebt. Deswegen muss ich es aus zwei Sichten sehen. Also für jemanden, der viel Spiele spielt, würde ich sagen, ist es nicht viel lange und hast nicht viel davon. Ne? Also es ist nicht langer Spielspaß, glaube ich. Weil du hast irgendwann alles gesehen. Ne? Das Einzige, was sich ändert, sind die Wege, die du vielleicht wieder neu zusammenstrukturierst. Ist halt wirklich ein runtergebrochener Deckbuilding-Plättchen-Backbuilder sozusagen. Wo du aber die Kids gut mit reinbringen kannst in diese ganze Deckbuilding-Sache. Und dafür ist es super und deswegen bekommt es von mir auch noch eine 7, auch wenn es auf BGG eine 5,8 hat, weil in der Familie spielt es sich super und ich, anders will es ja auch gar nicht sein, weil es ist ab 8 und das ist für mich Familienspiel. Aus dem Grund kriegst du von mir eine 7 auf jeden Fall. Ja, ich sage erstmal die Daten, danach kannst du was dazu sagen. 2-4 Spieler, 30-45 Minuten ab 8. Hat auch nur einen Schwierigkeitsgrad von 1,3, war super schnell gelernt, muss man sagen. Designer Gérard Cartier und Artist ist Seppio oder Melanie Bardin. Genau, so, jetzt darfst du.
Ich habe es nicht gespielt und mich hat es auch nicht wirklich angemacht gehabt. Also dementsprechend, das war so ein Skipper.
Ja, ja. Ja, ich fand es echt schön, weil ich wusste, meine Frau mag sowieso diese, die Optik von dem Ding. Ne? Da war schon, musste ich es unbedingt haben.
Passt ja. Ja.
Aber wie gesagt, es ist ein absolutes Familienspiel. Das ist für viele Spieler nichts, aber für eine kleine Runde oder für wenig Spieler, ne, da geht es auch, weil es super schnell erklärt ist. Das ist ein bisschen so ähnlich hier wie das Top Ten. Nur Top Ten ist halt Partyspaß und hier hast du mehr so, wir wandern mal durch die Landschaft.
Ja, absolut.
Da ist nur der Frust halt groß mit dem Glück, muss ich sagen.
Ja, ich meine, aber es ist ein Familienspiel.
Da ist das auch egal.
Seine, genau, es ist in Ordnung. Dementsprechend, das wird seine Fans finden. Ich habe es vorbeiziehen lassen. Das hatte ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht auf der Uhr.
Ja, dann bin ich damit durch. Dann darfst du.
Dann kommen wir doch mal zu einem großen Spiel. Oder vielleicht, oder ich setze noch was davor. Ich mache 3,5, okay? Und zwar hatten wir. Jetzt schummel ich wieder. Wir hatten ja vor 2 Wochen in unserer Folge 85 mit der lieben Jeanette und dem lieben Marcel ja auch Horloge oder wie auch immer man es nennen möchte, gesprochen. Ich habe es jetzt nun auch endlich gespielt, muss echt sagen, das ist ein wirklich tolles Spiel, es sieht super aus, es ist sehr bunt, ja, es ist wirklich sehr bunt. Man weiß da vielleicht nicht immer, wo was ist, das ist ein bisschen unübersichtlich, aber das Spiel an sich finde ich echt cool. Die Frage des Wiederspielreizes stellt sich da schon, weil am Ende des Tages siehst du da, ist nicht so viel Varianz dabei, aber auf jeden Fall für mich ein Keeper. Das also hat mich echt positiv auch überrascht. Also definitiv eins der cooleren Spiele, die ich jetzt in den letzten Wochen gespielt habe. Das wäre Horloge, das wäre auch mein wollte ich nur noch sagen, dass meine Wertung da eine 8 wäre. Aber darüber wollte ich ja nicht sprechen. Das war das halbe Spiel quasi als Nachtrag zu unserer Folge vor 2 Wochen. Das Spiel, was ich heute im Gepäck habe, darauf habe ich mich ja ganz besonders gefreut. Und das wollte ich unbedingt. Und das war auch der erste Stand, zu dem ich hingerannt bin. Und zwar zu, Ludonova. Das ist der Publisher. Und zwar um Coming of Age heißt das Spiel. Eins der neuen Spiele von Danny Garcia. Danny Garcia hat ja auch The Voynich Puzzle dieses Jahr rausgebracht. Das steht auch noch auf der To-Do-Liste. Und Danny Garcia hat ja mittlerweile echt paar richtig coole Dinge rausgebracht. Ne? Also wir haben Barcelona von vor 2 Jahren.
Ja, aber
wir haben, wie hieß das noch auf Deutsch? Die Blumenstraße, genau. Also Windmill Valley. Die Blumenstraße fand ich auch super. Und dann Daitoshi, das habe ich noch nicht gespielt. Das kommt ja jetzt bei Skellig raus. Das war ja jetzt auch gerade frisch bei Devia, ne? Genau.
Ja.
Und sein neues Spiel oder eins der neuen Spiele dieses Jahr, neben The Voynich Puzzle, ist, wie gesagt, Coming of Age. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich es mag oder nicht. Bin dazwischen. Fangen wir doch erstmal mit den Dingen an, die ich mag, und dann erkläre ich mal kurz ein bisschen das Spiel und dann würde ich zu den Negativpunkten kommen. Also, Coming of Age ist quasi nichts anderes als ein Spiel des Lebens oder einen kleinen Lebenssimulator. Wir sind ein Kind und über 9 Runden oder 9 Jahre entwickeln wir uns weiter, entwickeln unsere Interessen weiter und ja, so wie dieser Film, alles steht Kopf, ne, mit den verschiedenen Gefühlen im Kopf, hast du da auch verschiedene Leisten und je älter du wirst, desto mehr Leisten werden freigeschalten, bis du quasi voll entwickelt bist. Das Ding sieht unheimlich thematisch aus. Ich meine, das Artwork ist cool. Du hast allein dein Tableau. Dein Tableau ist quasi ein Kindskopf, ein Kopf. Ja, wenn du das Tableau umdrehst, ist es doppellayert. Wenn du es umdrehst, dann hast du quasi die Haare, also den Kopf von hinten. Und wenn du es nach vorne legst, dann guckst du quasi ins Hirn rein. Ja, also spitz ausgedrückt, sehr, sehr schön gemalt etc. Also Illus sind echt super. Genau. Und was machen wir? Wir haben, es ist im Kern, und das mag ich ja sehr, ein Würfelplacer. Du würfelst am Anfang der Runde einen Würfel. Das Schöne auch da, wir haben ganz verschiedene Würfel da drin. Der erste Würfel ist ein W4, also so eine Pyramide, und du würfelst ihn und die Zahl sagt dir dann, wo du diesen Würfel in deiner Straße, wo der lebst, hinplatzieren kannst. Also das Haupttableau oder das Hauptspielbrett ist quasi so eine Straße mit verschiedenen Orten wie Schule, Zuhause, Sport, Bibliothek, Arkade, also Spielhalle quasi. Und darüber hast du auch Karten ausgelegt mit Erinnerungen, die man machen kann. Und dieser Würfel sagt dir dann halt, wo du hingehen kannst. Es gibt auch noch Möglichkeiten, den Würfel in der Hinsicht zu manipulieren, dass du auch in das Nachbarfeld hingehen kannst, um dort eben die Aktion auszuführen. Und die Aktion ist eigentlich nichts anderes als deine Tracks, die du hast, also deine Leisten, wie zum Beispiel die Zufriedenheitsleiste, die Schlauheitsleiste, die Aktivitätsleiste etc., zu manipulieren. Du schiebst das Ding eigentlich immer hoch und runter und du bekommst halt immer etwas zurück. Also sprich, wenn du kriegst immer einen Bonus, ob das jetzt eine Aktion ist oder ein Plättchen, was du dann bekommst, was du später einsetzen kannst, also Währung in dem Fall. Und das machst du dann eben entsprechend über 9 Runden lang. Am Anfang hast du, wie gesagt, bist noch ein Kind, hast noch nur einen Würfel, also machst nur eine Aktion als Kind, du hast auch nur 2 Leisten freigeschalten. Später kommen dann nach der Runde dann weitere Würfel rein und dann hast du einfach mehr Würfel und die Würfel sind dann halt anstatt einem W4 dann W6 und dann W8, W10, dass du dann entsprechend auch diese ganze Straße und diese ganzen Aktionsfelder besuchen kannst. Was ganz lustig auch ist, und ist auch ein Kernmechanismus, du wirst dann auch Freunde finden in dem Spiel. Du kannst auch mit den anderen Spielenden Freunde sein und die bewegst, das musst du dann triggern. Das ist ganz süß gemacht. Das ist immer am Ende der Runde, nachdem du platziert hast und die Aktion dort gemacht hast, also die Leisten verschoben hast, dann kommt der Bus. Und wenn du da einen Würfel hast, dann kannst du entscheiden erstmal, ob du, wenn dann noch jemand anderes steht, mit dem Freund werden möchtest oder ob du die Bushaltestelle-Aktion machen möchtest. Ist meistens, dass du dann eben noch einen Freund dir anlachen kannst. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeit, dort an der Stelle als zweite Aktion eben diese Erinnerung oben zu machen dafür. Die kostet was, da wirst du auch leisten, wieder nach unten gehen, aber dafür bekommst du dann halt auch wieder was zurück. Das ist nicht immer so einfach, weil das hat, wie gesagt, mit Kosten zu tun. Du musst halt immer irgendwie haushalten mit den Leisten und mit den Kosten, die du zahlst. Dafür kriegst du halt Punkte und deine Freunde, die gehen dann auch entsprechend, es gibt lose Freundschaften, also Bekanntschaften, die man einfach macht, was schulkameradmäßig, und dann gibt es auch Freunde, die können dann halt zu besten Freunden werden, die wirklich eine sehr innige Beziehung haben, und dann läufst du auch da wieder eine Leiste mit eben diesem Freund entsprechend auf deinem Tableau runter. Es gibt halt viel Möglichkeiten, viel Dinge, die du miteinander kombinieren kannst oder solltest, damit du noch mehr Punkte machst. Und ja, das ist von der Idee halt echt cool. Von der Aufmachung auch super cool. So ein bisschen retro gemacht. Ich meine, es gibt die Spielhallen, ne, eine Spielhalle mit Flipper etc. so angehaucht. So 80er Jahre würde ich sagen, ne, 70er, 80er Jahre angehaucht. Du kannst auch Erinnerungen machen. Erinnerungen sind dann Kassetten tatsächlich in Kassettenform. Das sind Tokens in Kassettenform. Also wirklich echt cool auf Retro gemacht. Ja, das hat mich total geflasht vom Spiel. Also das war der Grund, warum ich es kaufen wollte, warum ich es haben wollte, warum ich es spielen wollte. Und da an der Stelle wurde ich nicht enttäuscht. Es ist echt cool anzuschauen. Das Thema ist cool. Es ist ein Eurogame am Ende. Nach der zweiten Runde fühlst du das Thema nicht mehr. Du kannst es dir noch ein bisschen schönreden, das Thema hier und da. Ja, das ist so und so, weil ja, das ist ja normal, da wird man frustriert und deswegen kann ich das und das nicht mehr machen. Also man kann sich das schon so ein bisschen herleiten, wo sie was machen. Genau. Nach 9 Runden gewinnt derjenige, der am meisten Punkte gemacht hat. Punkte ist dann halt das, was man versucht, über die 9 Runden zu machen. Es gibt mehr Möglichkeiten, einfach an bestimmten Stellen der Leisten Punkte zu machen. Es gibt aber auch noch Ziele, die wir am Anfang vom Spiel bekommen, die wir versuchen zu erfüllen. Und dann gibt es noch Ziele, die wir während des Spiels doch dazu bekommen können. Und deswegen ist Freundschaft ganz interessant. Sobald du Freundschaft mit einem anderen Spieler zum Beispiel gemacht hast, kannst du auch, je nachdem, wie tief deine Freundschaft ist, da mit den anderen mitpunkten. Dann kannst du quasi einen Token von dir auch auf ein Ziel, was er erfüllt hat, was du auch erfüllst, auch drauflegen. Da würdest du am Spielende auch die Punkte bekommen. Genau, das mal in einer Nutshell. Mehr will ich das Spiel gar nicht erklären. Ist aber wirklich ganz gut gemacht. So, was hat mich nicht so begeistert am Spiel? Ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt. Es fühlt sich dann doch relativ schnell repetitiv an. Meine beste Partie war die erste. Da habe ich über 100 Punkte gemacht. Jetzt mache ich mittlerweile aber nur noch 60, 70. Es gibt Spielrunden, da hast du ultra geile Kombos und dann dang, da kriege ich das. Und dann hast du so wirklich so einen Rattenschwanz an Aktionen gehabt und hier nochmal Punkte gemacht, da nochmal Punkte gemacht. Das fühlt sich echt cool an. Aber das hat auch ein bisschen mit Würfelglück zu tun, weil die Würfel müssen dann halt auch entsprechend so passen, dass du sie hinmachst. Du kannst sie zwar manipulieren, aber das auch nur bedingt. Also du musst sie manipulieren, dafür kriegst du so einen Strafmarker, aber diesen Strafmarker kannst du auch umdrehen und der kann dir sogar Punkte bringen, wenn du den entsprechend triggerst. Mhm. Das Spiel ist unheimlich, eigentlich einfach. Das Spiel ist einfach, aber unheimlich umständlich zu erklären. Weil es fühlt sich nicht so fluffig im Prozess an. Beim ersten Mal erklären, ich habe ständig in die Regeln reinschauen müssen, weil ich fand, die Regeln sind an sich, da gab es so 2, 3 Fallstricke, da musste hier und da drauf achten und das war nicht irgendwie auf einer Seite, diese Sonderregeln waren nicht auf einer Seite wirklich erklärt, sondern das war irgendwo in dem Regelheft erklärt und das ist dann halt auch ein bisschen mühselig gewesen. Ab der zweiten Partie ging das relativ schnell runter. Dann haben wir das auch in der Zielzeit erledigt gehabt oder gespielt gehabt, so von 80 bis 90 Minuten. Zu zweit hatten wir es sogar unter einer Stunde geschafft. Das, ja, genau. Und dann muss ich tatsächlich sagen, von allen Titeln, die ich von Danny Garcia bis dato gespielt habe, und das sind einige, finde ich, ist das Schwächste.
Okay.
Es ist immer noch eine 7, ne? Ja. Also eine 7 mit Tendenz eher zu 6. Ich will es lieben, weil ich dieses Thema cool finde. Ich habe nichts gegen Leistengeschubse, finde ich cool, aber es ist es ist halt sehr repetitiv. Ja. Und es ist nicht konfrontativ. Du nimmst dir nicht wirklich viel weg. Und das Spiel ist halt so nebeneinander. Und da finde ich zum Beispiel so ein Orloi oder Orlausch viel cooler, weil da hast du so eine kompetitive Geschichte, weil da geht es ja um ein Rennen, wie wir diese Uhr da entsprechend bauen. Und obwohl das Spiel um die Suche herum auch sehr repetitiv sein kann. Ich meine, es gibt verschiedene Arten zu scoren etc. Liegt das Spiel davon, dass eventuell jemand anderes schneller ist. Und wenn alle an dem Tisch wirklich der Konkurrenzkampf sich raus entwickelt, dann ist das eine echt coole Sache. Diesen Konkurrenzkampf habe ich aber hier bei Coming of Age nicht, was ich ein bisschen schade finde. Dabei sieht das Spiel wirklich so verdammt lecker aus. Das sieht, die Materialqualität ist cool, die Ideen sind cool, einfach auch, dass du verschiedene Arten von Würfel drin hast, ist auch immer so ein bisschen hinguckermäßig. Ja, es mag dem einen oder anderen vielleicht auch noch zu bunt sein, das ist auch so eine Geschichte. Es ist halt relativ bunt und du musst halt irgendwie so gucken, wo ist was. Und also ich finde es übersichtlich, aber ich habe jetzt durchaus auch das Feedback bekommen, dass es ein bisschen unübersichtlich ist aufgrund der Farbe. Das war jetzt aber bei dem Spielekollegen Orloy genauso.
Ja, das stimmt.
Genau. Also, ich gebe dem, weil ich es lieb möchte, eine 7. Ich weiß auch noch nicht, ob es mich verlassen wird. Ich mag Dice Placing Games. Ich mag Grand Austria Hotel, was mittlerweile so ein bisschen aus der Zeit fällt. Und das wäre halt jetzt irgendwie auch cool gewesen. Ne? Also die, ja, du merkst, ich möchte es lieben wollen, aber
ja, ich merk's.
So ganz ist der Funke auch nicht übergeschlagen, genau. Hast du es denn gespielt?
Nee, habe ich nicht. Also habe ich wirklich nicht. Ich hatte auch vorher, bevor du es damals gesagt hattest, auch nie nichts davon gehört. Danach habe ich es jetzt schon öfters mal gesehen, aber sonst auch noch nicht so viel. Hat mich irgendwie nicht so interessiert, aber
so. Ja, nee, du, also vielleicht gibt es ja da irgendwann eine Erweiterung, die das alles besser macht. Wollen wir es behoffen. Genau, dann sage ich nochmal die Eckdaten. Also Coming of Age, dieses Jahr rausgekommen, momentan nur verfügbar auf Englisch bei Ludonova. Ich glaube, es ist ja schon angekündigt auf Deutsch. Ich gucke gleich nochmal nach, bei wem, aber es ist angekündigt. Komplexität 3,2 von 5, würde ich dem zurechnen. Das ist natürlich, musst du gucken, wie du diese ganzen verschiedenen Sachen miteinander kombinierst, dass du so schöne Kettenzüge hast. Und wenn du sie hast, ist das durchaus schön. Ab 14 Jahren 40 bis 80 Minuten, 1 bis 4 Personen, also Spieler. Designer Dani Garcia, Artist Edu Falls und Publisher, wie gesagt, Ludonova. Genau. It was.
Okay. Ja, dann komme ich mal zu meinem letzten Spiel. Und das ist, wir sind heute sehr deduktionsmäßig unterwegs, teilweise. Jetzt kommt nämlich bei mir Unlock, die neue Box Enchanted Adventures.
Und das schöne Box. Schöne Box.
Ja, und da habe ich mir nämlich mal. Dachte ich mir, komm, ich spiele immer nur Exits, jetzt will ich mir auch meine Unlockbox angucken, weil du ja auch immer da so von schwärmst. Und dann dachte ich mir so, komm, musst du dir mal reinpfeifen.
So, und jetzt sag's einfach, zu Recht.
Ja, das stimmt. Muss ich sagen, ja. Es war so ein geniales Spieleerlebnis, es muss ich sagen. Es hat mich total geflasht, so dass ich das dann wirklich, also wir hatten das erste Spiel abends gespielt und danach gleich am anderen Tag noch die zwei anderen hinterher geballert. Ja,
das kann
ich. Musste es durchspielen, das war so cool. Hätte ich nicht gedacht, aber ich war begeistert. Klar, man kann jetzt nicht viel erzählen, spoilerfrei, aber man kann natürlich sagen, was es so an Sachen gab, also was da drin ist. Es war zum Beispiel Kilias Zorn, das ist so das Einsteiger-Ding gewesen. Hier muss ich auch wieder sagen, selbe Problem wie bei Behind, da ich ja so viele Unlocks noch nicht gespielt habe oder seltener, habe ich die so überrascht, dass ich teilweise auch nicht erstmal, da hing man schon ein bisschen länger dran an dem. Und beim letzten, was dann wirklich schwer war, hing man gar nicht mehr so lange dran. Weil irgendwann bist du dann so drinne.
Ja.
Aber dadurch, dass du das halt nicht so oft spielst, das war dann schon ein bisschen heftig. Also, wir haben hier Kilias Zorn, da geht es um einen Vulkan. Mehr muss man ja nicht sagen. Dann Chaos auf der Kirmes. Wie der Titel sagt, es geht auf die Kirmes. Und der Fluch von Camelot. Und das war mein absoluter Favorit, muss ich sagen, weil es einfach Mittelalter war, mystisch, total geil. Und alleine diese Sachen, dass du da, klar, du hast Unlock, du kriegst eine Karte, die liest du vor, ne? Also alle, die das jetzt nicht wissen, wie es geht. Was immer gut ist, du kriegst immer so einen kleinen Pfeil, der dabei ist. Dann kannst du schon mal den lösen. So ein Büroraum ist das, glaube ich. Ne?
Ja, dann löst ist immer, du den. Auch immer derselbe.
Genau, ist immer derselbe. Aber dadurch weißt du dann, wie das Prinzip funktioniert. Du kannst halt Karten kombinieren. Du kannst Maschinen auslösen. Und was für mich halt total neu war, war halt, dass du dann auch das Handy irgendwie so nutzen kannst und dann so Sachen mitmachen konntest. Also klar, es ist App-gesteuert, das heißt, man sollte auch die App, man muss die App haben, weil sonst funktioniert das Ganze nicht, weil du musst ja die Maschinen irgendwie da eingeben und so. Und du hast halt den Countdown auch da drin. Aber die ist kostenlos und ich finde, das bringt noch mehr Spaß in das Ganze rein, muss ich sagen, weil dann wird dieses gesamte Spiel zum Leben erweckt. Und das hat mich so total fasziniert. Alleine, was die für Ideen hatten. Also klar, man kann jetzt hier nicht viel sagen, ohne zu spoilern. Deswegen sage ich nur, total geniales Erlebnis. Ist halt eine ganz kurze Review, aber holt es euch. Also ich bin jetzt, gut, jetzt haben wir natürlich zwei Sachen. Ich bin Anfänger bei Unlock, deswegen kann ich darüber nicht so viel sagen. Phil ist jetzt gleich der Profi, der kann euch dann sagen, lohnt sich die Box oder nicht. Für mich hat sie sich gelohnt, deswegen habe ich da auch eine 9 verpasst, weil ich die total genial fand und ich so geflasht war und wollte eigentlich gleich die nächste Box spielen, habe aber keine. Hab aber eine Kidsbox hier noch. Ich glaube, ich spiele die als nächstes mit den Kindern hier noch.
Wobei die Kidsbox ja noch mal ein bisschen was anderes ist.
Weil wir sind da, auch ein bisschen anders.
Wobei ich, also der Groß, oder lass mich mal kurz anfangen. Die Kids-Version hat keine App, was ich ganz großartig finde.
Ja, das stimmt.
So,
da
heißt, du spielst tatsächlich ein Rätselspiel mit den Kids ohne digitale Unterstützung. Was richtig schön ist. Als Erwachsene ist aber auch eine digitale Unterstützung sehr schön. Wir kommen langsam ins Alter, aber wie du sagst, es ist halt echt extrem cool. Und deswegen feiere ich auch jedes Unlock, weil die haben mittlerweile sich schon so viel Dinge einfallen lassen und so viel neue Ideen reingemacht. Da war nicht alle gut, ja. Also es war keine schlecht, ja. Es waren nur andere besser.
Ja, ja, genau.
Und auch diese Box, muss ich echt sagen, die hat mich auch wieder super positiv überrascht. Ich hatte auch das ähnliche Problem wie du. Der erste Fall, der ging locker flockig runter, den haben wir auch mit der Tochter gespielt. Der zweite Fall, den fanden wir schwieriger als den dritten, weil es dann halt so zwei, drei um die Ecke Sachen zu denken war. Ja. Aber ja, also wirklich auch wieder eine ganz, 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 ganz tolle Box.
Und ja, du wirst halt so in dieses Thema reingezogen, ja,
fand ich. In das Thema
irgendwann reingezogen, haben wir uns so wirklich gefühlt, als wären wir wirklich auf dieser Kirmes, weil du ja auch die ganze Zeit durch die App dann diese immersive, du kriegst Musik dazu, du machst dann da Sachen und es ist
und
auch alles
logisch. Das ist halt genau. Das, ne? Und du nutzt das iPad auf ganz unterschiedliche Weise. Ja,
genau.
Und das hast du aber, das zieht sich aber überall durch. Also du hast da tatsächlich.
Das wusste ich nicht, deswegen war das für mich so ganz.
Du nutzt das tatsächlich. Es gibt noch andere Boxen, wo es auch nochmal ganz, ganz anders nutzt. Und also die lassen sich da echt was Cooles einfallen. Und das jetzt dieses Mal haben sie auch wieder so einen kleinen Kniff. Das ist das, was du auch so feierst. Wir spoilern nicht, weil das, wir wollen es nicht kaputt machen. Aber es ist echt eine sehr, sehr coole Box. Holt die euch auf jeden Fall. Also ich bin da auch ein Riesenfan von. Mit dem machst du auch nichts falsch. Da hast du ein paar wunderschöne Stunden zusammen. Und macht's euch da auch gar keinen Stress, wie du es auch gesagt hast. Ne? Beim ersten Spiel hast du länger gebraucht als die vorgegebene Zeit. Das Spiel endet ja nicht, weil du die Zeit nicht geschafft hast, sondern das läuft ja einfach weiter, dass man ungefähr weiß, wie lange du dafür gebraucht hast. Aber das ist halt echt, echt cool. Und jetzt zum Hinweissystem, ne? Falls jemand sagt, ja, aber gibt es da Hinweise etc.? Weil bei Exit gibt es ja Hinweiskarten. Gibst du eine Nummer ein, weil jede Karte hat eine Nummer und dann gibst du diese Nummer ein. Es gibt tatsächlich so zwei, drei Geschichten, wo du sagst, so, boah, da muss ich jetzt tatsächlich so im Gedanken zwei, drei Schritte zurückgehen. Aber ja, es war jetzt nie so,
aber dass das fand ich jetzt nicht so. Wir haben alles durchgeschafft, also aus dem Grund. Ja. Und wir mussten, glaube ich, Hinweise habe ich beim ersten zwei gehabt und beim zweiten ein. Also das geht.
Ja.
Das geht. Es ist machbar. Auch für Leute, die das noch nicht so oft spielen, Unlocks. Klar, man sollte schon so ein bisschen Deduktionsspiele kennen und spielen, das ja, aber selbst das geht auch ohne. Also wie gesagt, man wird ja reingeleitet und in dieser Box hast du ja nun mal von Schwierigkeits leicht, mittel, schwer. So, genau. Das heißt, du arbeitest dich ja hoch aus dem Grund.
Wobei, also schwer ist tatsächlich manchmal auch wirklich schwer, weil die dann wirklich, also ja. Sagen wir mal, die Es ist wie so ein Felsvorsprung, über den du quasi über so ein kleines Loch drüber springen musst, ne? Also in einem leichten ist noch so, dass du dich einfach nur einmal, ne, großer Schritt, dann bist du drüben, ne? Das ist quasi die Kapazität, die man dir da voraussetzt, ja? Also diese Kombinatorik, die du da manchmal machen musst. In den komplexeren Fällen ist das tatsächlich ein Sprung mit Anlauf und viel Selbstvertrauen.
Ja, das stimmt.
Aber das macht es genauso, wie du sagst. Und das macht
das Gerät auch schon mal nöd.
Absolut, ja. Aber wie du sagst, diese Boxen leiten dich eigentlich an, dass du wirklich auch dass du gut trainiert bist, bis du zum dritten Fall da entsprechend kommst. Also das finde ich echt sehr, sehr cool gemacht. Und die Box ist echt, echt gut. Also da habe ich mich auch wunderbar.
Bin ja so auf jeden Fall Fan
gefühlt.
Und werde mir auf jeden Fall die nächste auch holen.
Sehr gut.
Du wahrscheinlich auch die davor jetzt, nur damit wir reden jetzt hier gleich danach und dann sagst du mir, welche sich lohnt.
Dann kann ich da gleich sagen, also lass mir mal gerade die Unlock-App aufmachen. Da gibt es ja alle aufgelistet. So, ich fand die Epic Adventure Box Adventures mitunter eins der besten. Und dann gab es noch eine Box und ich weiß nicht mehr welche. Die war auch mega. Die hatte auch nochmal so ein
Supernatural?
Twist. Nein. Also du kannst ja die Epic Adventures, die ist cool. Und was ich auch sehr cool fand, war die Extraordinary Adventures.
Ah, die, ja, okay.
Weil die hatte einen Fall, die war so ein bisschen im Retro 80er, 90er Jahre Pixel-Look.
Ah, okay.
Vom Plot her wirst du quasi in ein Spiel reingezogen.
Dann der letzte Fall dann wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
So Castlevania-mäßig aussieht, wenn ich hier das so.
Ja, ich weiß nicht, ob es der letzte Fall war.
Ah, nee, ist es nicht. Das Restart, der ist der erste Fall wahrscheinlich. Also so sieht es zumindest aus ein bisschen.
Also
das letzte erinnert so ein bisschen an Wall-E, der letzte räumt die Erde auf.
Aber auch da, ganz ehrlich, es ist egal, welche Box du dir kaufst, die sind alle wirklich gut. Die Boxen, die großen, gibt es ja nur eine Zeit lang und dann gibt es die jetzt ja nur noch quasi in diesen einzelnen Boxen. Genau. Ich hatte nur eine Box verpasst, alle andere hatte ich gespielt. Die habe ich mir dann quasi über die kleinen entsprechend wieder nachgeholt. Ja.
Also, wer sich von seiner Extraordinary Adventures oder Epic Adventures trennen möchte, ne, gerne melden.
Aber ich kann ja, wenn man das ein bisschen erweitern wollen, ne, also auch die ganzen Unlock Short Adventures.
Ja, die sind auch cool. Die habe ich auch gespielt. Auch cool.
Die gehen ja in genau dieselbe Richtung. Und sagen wir mal so, es ist eigentlich, die Shorts sind genau die Hälfte der Karten, die sonst drin sind. Normalerweise hast du so die 60, 90 Karten so in einem Dreh. Mhm. Und da ist es genau die Hälfte, ne, also zwischen 30 und 45 Karten. Und da ist auch verdammt viel Spiel drin. Also die Shorts sind, die darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon darüber gesprochen habe. Also eins der schöneren, die ich letztens gespielt habe, war Geheime Familienrezepte, wo man quasi in einer Kochshow ist, sondern wir wollen den Chefkoch beeindrucken mit unseren Kochkünsten und wir versuchen dann quasi alte Rezepte von der Oma wieder aufblühen zu lassen und dann gibt es dann noch die andere Oma, die sind aber beide schon gestorben, da sprechen die im Geist zu dir. Ganz lustig gemacht, auch da möchte ich nicht spoilern. Also schöner Plot, den kann man auch schon fast mit Kindern spielen, so auf, sagen wir mal, 8+. Echt schön. Also Unlock generell ein.
Ich fand das mit der Mumie sehr cool, das Short, muss ich sagen.
Ja. Hat ja heute meine Tochter noch Angst.
Echt?
Ja, meine junge Tochter, sie kam dann rein und hörte, oh nein, was ist das?
Ja, die Geräuschuntermalung muss man da mögen.
Ja, genau.
Nee, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, guckt es euch an, sehr cool. Und was halt immer sehr cool ist bei Unlock, du machst nichts kaputt.
Genau.
Das heißt, du kannst einfach weitergeben, meine ist nämlich jetzt schon in die nächsten Hände weitergegangen und freut sich schon der Nächste und kann
genau. Das zocken. Kleiner Nachtrag, bei Behind ist das genauso. Bei Behind geht auch nichts kaputt.
Bei Behind
kannst du auch entsprechend weiter. Also das finde ich immer sehr cool, dass es das entsprechend immer so gibt.
Genau. Das ist nicht deswegen frage ich ja, also wenn es jemand draußen was hat, ne? Sagt, ja, genau. So ein bisschen unter der Ladentheke, nein, Quatsch.
Sehr gut. Dann sind wir mit unserer gespielt wieder durch.
Ja, müssen wir da noch irgendwas sagen bei Unlock jetzt von denen? Nee, da gibt es nichts. Space Cowboys ist Publisher und genau, im deutschen Asmodee. Ja, richtig. Genau. Alles Restliche ist immer unterschiedlich.
Ne, immer unterschiedlich, genau, ja.
Genau. Genau. Ah ja, 60 Minuten, 1 bis 6 Spieler.
Ja, aber 60 Minuten ist ja auch falsch.
Ja, das ist auch
erste, der erste.
Der Timer geht nach 60 Minuten aus. Genau, ja, richtig.
So. Und der erste und zweite Fall sind meistens 60 Minuten. Der dritte Fall kann meistens schon 1,5 Stunden gehen.
Je nachdem. Das stimmt. Das ist ab 10 plus. Ja, das würde ich auch jeder Fall auch sagen. Das passt schon. Ja, das war's. 1 bis 6 Spieler. Hier würde ich aber auch eher wieder 2 bis max 3 machen. Das ist ähnlich wie bei Behind, finde ich. Wenn zu viel Mitte rätseln, wird es auch zu undurchsichtig. Und macht auch dann vielleicht nicht mehr so viel Spaß, weil dann, wir teilen die Karten dann immer auf. So
wir teilen auch die Karten so, auf nebeneinander. Gegenüber ist meistens nicht so gut, weil du brauchst ja doch das Gesamtbild.
Ja, gut, das stimmt.
Aber probiert es aus. Ich meine, selbst wenn ihr die große Box noch nicht holen wollt, holt euch mal einen Short oder so ein Einzelding und die dann nutze ich das auch schon.
Auf jeden Fall. Vor allem jetzt für die dunkle Jahreszeit. Rätseln. Yay.
Rätseln, Rätseln.
Gut, ja, dann sind wir durch mit unserer Gespielt-Folge, würde ich sagen. Und ich hoffe, war bei mir jetzt ein bisschen erstmal die Lastik, aber ist egal.
Ja, aber bei mir war es divers.
Genau, deswegen. Du hast das ausgeglichen.
Sehr gut.
Ja, hat mich sehr gefreut, wieder mit dir hier eine Gespielt zu machen.
Dito.
Irgendwann müssen wir auch noch mal so spielen.
Es kommt alles. Es kommt alles.
Hatten wir ja jetzt so einmal das Vergnügen, wenigstens schon mal auf das Spiel.
Ja, ich möchte was Großes spielen. Ich möchte dich leiden sehen.
Ich mich auch. Ich wollte jetzt nichts Großspuriges hier abgeben, weil ich nicht weiß. Wahrscheinlich gehe ich unter.
Keine Sorge.
Okay. Ja, dann hoffe ich, das hat es euch da draußen auch gefallen und ihr habt wieder ein paar Anregungen, weil ja jetzt auch bald Weihnachten vor der Tür steht, ne? Vielleicht auch was für den Weihnachtsbaum oder so. Oder dann für die Silvesterzeit oder die dunkle Jahreszeit generell. Ja, erzählt uns gerne, was habt ihr schon alles so von der Spiel weggezockt? Würde mich auch mal interessieren. Und was ihr von den Spielen haltet, die wir hatten. Waren die auch schon dabei bei euch auf dem Tisch oder nicht? Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und dann übergebe ich an Phil.
Genau, ich bedanke mich auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, einen wunderschönen Start in die Woche, einen schönen Wochenausklang, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns gewogen, bis bald, Servus.